Hallo und herzlich willkommen zur Folge 58 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich freue mich sehr, heute wie gewohnt mit einer ganz tollen Gästin zu sprechen. In der Sendung diesmal ist mit mir Julia Zein von der Koordinationsstelle Fanprojekte KOS. Herzlich willkommen.
Hallo Mara, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Du hast gemeinsam mit Sophia Gerschel von der BAG Fanprojekte und mit Dr. Titus Simon ein Lehrbuch über soziale Arbeit mit Fußballfans geschrieben und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Aber erstmal wollen wir dich unseren HörerInnen ein bisschen besser vorstellen. Deine eigene Fansozialisation, habe ich gelesen, war beim HSV. In deiner Kurzbiografie im Buch steht, du hast außerdem vielfältige Verbindungen in AmateurInnenbereiche. Wie hast du es selbst erlebt oder wie erlebst du es auch nach wie vor selbst, Fußballfan zu sein?
Genau, ich bin in der HSV-Fanszene groß geworden, so klassisch über meinen Vater zum Fußball gekommen. Und aber tatsächlich auch so bei diesen ersten Spielen immer auf die alte Westkurve, auf den Block E geschaut und wollte Teil dieses Blocks sein und Teil dieser Fanszene sein. Und das ist auch das, was mich bis heute so am Fußball-Fan-Dasein irgendwie begeistert und was für mich so das Ganze ausmacht, ist diese Gemeinschaft, also dieses Miteinander-Sein, mitmachen, auch dummes Zeug am Spieltag miteinander erzielen und einfach genau so Fußball, Stadion als Sozialraum, als Treffpunkt. Das ist das, was es für mich ausmacht. Und ja, ich war sehr, sehr lange in der Allesfahrerinnen-Szene beim HSV und auch im Zuge der Ausgliederung vereinspolitisch aktiv und bin dann 2014 ausgetreten, also auch als Mitglied aus dem HSV, als die Entscheidung zur Ausgliederung in der Mitgliederversammlung gefällt wurde.
Und hast dich seitdem auch komplett abgewendet? Also gehst du auch nicht mehr ins Stadion?
Ich glaube, ich war noch zweimal beim Auswärtsspiel, um ein paar Leute zu treffen in den letzten fast neun Jahre ist es her. Ja.
Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so ein einfacher Schritt, oder? Wenn das so intensiv das Leben bestimmt hat.
Ja, also ich würde sagen, ich hatte ein Jahr lang richtig fiesen Liebeskummer. Also auch immer, wenn ich irgendwas vom HSV gelesen habe oder gehört habe, dass ich auch geweint habe. Weil diese Trennung mir sehr, sehr schwer fiel.
Genau. Wow. Ja. Aber ganz schön konsequent. Respekt.
Ja, ich glaube, das war einfach die Zeit. Wir waren über den HSV Supporters Club da auch so mega engagiert in diesem Thema für einen demokratischen e.V. Und konnten einfach unsere Position da nicht wirklich verteidigen auch gegen Presse, gegen kapitalistische Systeme, sage ich mal. Und es war auch ein bisschen ein Rausdrängen aus dem Ganzen, ja.
Ja, also ich habe das durchaus auch bei anderen mitbekommen, dass sie eben schwer damit zu kämpfen hatten. Aber so einen kompletten Bruch mit dem eigenen Verein zu vollziehen, ist ja schon, wie du sagst, das ist wie eine Trennung. Also finde ich schon erstaunlich dann. Bist du in dieser Zeit dann in den Amateurinnenbereich so reingekommen oder war das vorher schon was parallel lief?
Ich war schon häufig bei Altona 93. Mhm. Das ist ja auch so ein klassischer Treffpunkt in Hamburg für auch alle möglichen Leute aus Hamburger Szenen und Umkreis. Ein schöner Ground, eine schöne Fankultur, schöne Musik. So. Also das passte immer ganz gut. Und wir haben dann mit dieser Ausstiegsgeschichte den HFC Falke gegründet. Mhm. Also quasi uns ein bisschen vom FC United of Manchester inspirieren lassen, auch von denen tatsächlich bei der Gründung Support bekommen. Die waren auch bei unserer Gründungsversammlung vor Ort. Und und ab da war es klar, okay, der Amateurfußball ist jetzt mein Zuhause.
Das heißt, ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, ob es auch Frauenteams gibt, denen du dich verbunden fühlst. Bei Falke habt ihr ja tatsächlich auch Frauenteams, ne? Also bist du jetzt in beiden Bereichen unterwegs oder bist du nach wie vor im Männerfußball verortet?
Wir haben tatsächlich kein Frauenteam bei Falke.
Echt?
Na, genau. ich habe tatsächlich ein Ehrenamt übernommen mit einer Freundin. Und zwar sind wir aktiv als Stadionsprecherin bei den Offenbacher Kickers.
Ah, okay.
Frauenteam, genau.
weil du jetzt ja natürlich mittlerweile geografisch irgendwo ganz anders verortet bist. Ich muss dann auf jeden Fall, wenn wir die Aufnahme fertig haben, mal nachgucken, wie ich auf die Frauenteams bei Falke komme. Kann das sein, dass ihr das vorhattet? Ich habe das irgendwie total fest verankert bei mir.
Also ich glaube, das war von Anfang an eigentlich eine begleitende Idee, dass wir das auch machen. Und ja, so ein bisschen wie das halt so ist, Realismus und Idealismus, irgendwann ja, muss man, glaube ich, in dieser Anfangseuphorie war einfach da. Und wir hatten ja jetzt letzte Saison auch nochmal so eine geile Saison in dieser Phoenix Trophy. Das heißt, wir haben mit Falke international gespielt. Mhm. Aber alles, was man sich vornimmt, im ehrenamtlichen Strukturen zu machen, ist halt auch nicht immer so einfach umzusetzen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich muss noch einen Nachsatz kurz machen zum Altona. Ich habe nämlich gerade heute Morgen in dem wunderschönen Newsletter Kalt FC, der englischsprachig ist, einen Text gelesen über eine Fanfreundschaft mit Dulwich Hamlet FC. Das würde ich in den Shownotes nachher verlinken. Es war nämlich ein wunderschöner Text auch genau über diesen Ground und wie das auch so ein sozialer Treffpunkt ist. Passt, glaube ich, ganz gut. Und würdest du sagen, es war dann aus dem eigenen Erleben als Fan raus eine bewusste Entscheidung, auch in die Arbeit mit Fans zu gehen? Oder hat sich das mehr so aus der Gemengelage ergeben?
Ich würde sagen, das hat sich aus der Gemengelage ergeben. Ich habe dann in Oldenburg Politik, Wissenschaft, Geschichte und Germanistik studiert. Und 2006 zur Fußball-WM gab es ein Seminar Fußball, also gesellschaftliches Spiel, gespielte Gesellschaft, so hieß es damals. Und da haben wir ein Referat gehalten über Lokalrivalitäten in Hamburg. Also und haben uns die HSV-Fanszene und die Fanszene des FC St. Pauli wissenschaftlich angeschaut. Und das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, man kann das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive heraus bearbeiten und betrachten. Und das hat mich dann schon auch angefixt, mich da quasi auch vielleicht das Ganze auch versuchen, etwas objektiver zu verstehen, als ich es bis dato vielleicht eher so emotionalisiert getan habe. Mhm. Und es waren dann auch so, die Kontakte ins HSV-Fanprojekt, in das Fanprojekt des FC St. Pauli, dass wir da eben den Fanladen, dass wir da auch Interviews gemacht haben, dass wir uns die Jahresberichte der Fanprojekte angeschaut haben und so dann auch nochmal so konkret gelesen haben, okay, was macht da eigentlich soziale Arbeit mit Fußballfans?
Gab es denn da eine große Offenheit, mit euch zu arbeiten, oder gab es auch eine gewisse Skepsis vielleicht?
Ja, ich glaube, ich war ja auch bekannt im HSV-Fanprojekt. Also ich meine, ich bin als 13-, 14-Jährige zum HSV gekommen und ich glaube, die hatten mich auch immer mal im Blick, weil ich zu der Zeit gab es halt auch noch nicht so viele Frauen oder junge Mädchen in der Szene. Und ich habe das jetzt so nach ein paar Jahren mit der einen Kollegin, die jetzt seit sehr, sehr langer Zeit im HSV-Fan-Projekt arbeitet, die hat mir das auch mal gespiegelt, dass die das schon auch immer im Blick hatten, wer da so wie unterwegs ist. Und deswegen hat sie die Anfrage, glaube ich, nicht überrascht.
Mhm. Und kannst du mal so ein bisschen für uns nachzeichnen, wie genau bist du dann letztlich bei der KOS gelandet?
Genau, ich hatte den Einstieg dann nach dem Studium bei der Hamburger Sportjugend. Und die Hamburger Sportjugend ist sowas wie die Trägerstruktur für die Hamburger Fanprojekte, also der Verein Jugend und Sport, der die Dachstruktur für den Fanladen FC St. Pauli und für das HSV-Fanprojekt ist, so die übergeordnete Struktur. Und da sitzen halt quasi in der Hamburger Sportjugend. Und da war mein Berufseinstieg, weil ich das auch gerne wollte. Ich wollte mir das mal anschauen, wie das funktioniert. Und tatsächlich bin ich dann aber eher im Jugendsport gelandet als in dieser Trägerstruktur der Fanprojekte, aber das war auf jeden Fall auch total spannend, so Jugendarbeit im und durch Sport, Straßenfußball für Toleranz, da ging es aber auch dann um sowas wie Sport im Ganztag, also das war mein Berufseinstieg und darüber bin ich dann an die Uni nach Hamburg in die Sportwissenschaften gekommen und da konnte ich das Thema ganz gut in die Sportpädagogik unterbringen, in der Friedensbildung an der Uni Hamburg, das ist so ein kooperatives, interdisziplinäres Netzwerk aus unterschiedlichsten WissenschaftlerInnen, die sich in Hamburg eben mit diesem ganzen Thema Friedensbildung auseinandersetzen und das auch versuchen oder das eben auch in der Lehre platzieren. Und dort konnte ich dann das erste Mal auch eigene Seminare zum Thema Fußball und Politik oder Fußball und Gesellschaft anbieten und habe dann gemerkt, okay, es gibt eine große Resonanz und das ist mega spannend und es interessiert viele. Und
genau, dann endete dort mein Vertrag, wie das so ist an Hochschulen. Mhm. Und dann bin ich für ein Forschungsprojekt nach Potsdam an die Fachhochschule. Und in diesem Forschungsprojekt haben wir erforscht, wie Einsatzleiter im Fußball, Fanprojekte, Fanbeauftragte und Sicherheitsbeauftragte rund um die Spieltage kommunikativ miteinander arbeiten, wie die Prävention und Sicherheit herstellen und gibt es überhaupt ein gemeinsames Präventionsverständnis und welche Grundlage, auf welcher Grundlage arbeiten diese Netzwerkpartner eigentlich miteinander. Und dann lief das auch aus. Und dann bin ich zur Post.
Okay. Ah, okay, spannend. Ich wollte gerade sagen, das mit dem gemeinsamen Präventionsinteresse finde ich ja spannend. Was war denn da euer Ergebnis? Gibt es das oder weichen die dann doch vielleicht inhaltlich voneinander ab?
Die weichen qua Auftrag natürlich voneinander ab. Das heißt, insbesondere vor allen Dingen tangiert es die soziale Arbeit mit Fußballfans und die Polizei. Und dass das Präventionsverständnis voneinander abweicht, ist nicht im eigentlichen Sinne ein Thema der Fanarbeit oder rund um Fankultur, Fanarbeit, sondern es ist ein großes Thema der sozialen Arbeit und der Polizeiarbeit, weil das ja immer zwei Netzwerkpartner sind, die klassischerweise rund um Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit aufeinandertreffen. Und dort gibt es einfach qua Auftrag unterschiedliche Verständnisse davon.
Mhm. Hat dich denn, als du in diesen Bereich so reingekommen bist, gewundert, dass es in auch so richtig Forschungsbereiche zum Thema Fußball schon gibt? Oder hattest du das irgendwie erwartet?
Nee, tatsächlich hatte ich das nicht erwartet. Also ich komme tatsächlich auch nicht aus einem akademischen Umfeld. Das heißt, ich bin auf einem Obstanbaubetrieb in Norddeutschland groß gewachsen und bin auch die erste Generation Abitur und somit auch die erste Generation Hochschule. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, zu was man forschen kann. Genau.
Mhm. Und du bist aber aktuell Doktorandin, oder?
Mhm, genau, ich bin an der Goethe-Uni in Frankfurt eingeschrieben in der Soziologie und forsche zu politischen Praktiken von Fußballfans.
Was würdest du denn sagen, was alles, was du bislang so aus dem Uni-Kontext mitnehmen konntest, inwieweit ist dir das nützlich heute in deiner Arbeit?
Ich glaube, diese Gesamtschau, also gerade, ich glaube, gerade mein politikwissenschaftliches Studium hat dazu geführt, aber vielleicht hatte ich dieses Interesse auch vorher schon, so überblicksartig auf was draufzuschauen, also sich Strukturen anzuschauen, Netzwerke anzuschauen, wie funktionieren Systeme miteinander und was passiert, wenn ein System vielleicht gerade nicht so gute Arbeitsbedingungen hat, wie wirkt sich das auf das gesamte System aus? Genau. Das ist, glaube ich, so ein Fokus, den ich habe, also so auf das große Ganze zu schauen.
Mhm. Und vielleicht kannst du mal für die HörerInnen, die sich mit der COS bisher noch nicht so beschäftigt haben, ein bisschen was dazu sagen, was die Aufgaben der COS sind und auch dazu, was wiederum innerhalb der Aufgaben der COS deine aktuellen Aufgaben sind.
Mhm. Genau, die Koordinationsstelle Fanprojekte bei der DSJ gibt es jetzt mittlerweile seit 30 Jahren. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute diesen Podcast machen, weil wir dieses Jahr Jubiläum feiern. Und das ist ganz spannend. Das Gründungsjahr 1993, das Gründungsjahr der COS, ist sozusagen auch das Gründungsjahr der Absicherung, der institutionellen Absicherung der Fanprojektarbeit. Mhm. Und zwar über das nationale Konzept Sport und Sicherheit. Und darin ist eben seit 1993 die Arbeit der Fanprojekte und auch die Arbeit der COS verankert und sozusagen institutionell, politisch, finanziell auch dadurch abgesichert.
Mhm.
Genau, und das hat sich entwickelt. Also Fanprojekte gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren. Also das Bremer Fanprojekt ist das älteste. Das HSV-Fanprojekt feiert dieses Jahr auch 40 Jahre Jubiläum. Und die COS wurde dann eingerichtet, eben um das Ganze auch institutionell weiter abzusichern und eben bei der Beratung und Begleitung von neuen Fanprojektstandorten auch zu unterstützen, in die politischen Netzwerke, in die Netzwerke des Fußballs, genau, Gremien wie Ministerien, also auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, dass wir da in diese Richtung eben Arbeit für die Fanprojekte und für die soziale Arbeit mit Fußballfans machen. Und das machen wir, glaube ich, sehr erfolgreich. Also wir haben mittlerweile 71 Fanprojektstandorte, also 71 Standorte von der ersten bis fünften Liga
die mit jugendlichen, jungen Fußballfans arbeiten. Und das ist quasi so unsere Kernaufgabe, dass wir dieses Netzwerk stabilisieren der Fanprojekte, weil es auch tatsächlich innerhalb der sozialen Arbeit ein relativ kleines Handlungsfeld ist mit diesen ungefähr 280 Mitarbeitenden. Mhm. Und genau, bei uns geht es vor allen Dingen dann um sowas wie diese Kooperation und Netzwerkarbeit, eben auf bundespolitischer Ebene, auf Landesebene mit den Verbänden DFB und DFL, dann aber auch genauso auch in Gremien wie der Kommission Fans und Fankulturen, dass wir da ansprechbar sind. Wir arbeiten auch in Kooperation mit dem DFB in den letzten Jahren im Rahmen dieser Fanbetreuungsmaßnahmen zu den Fußballmeisterschaften WM und EM der Männer zusammen. Das heißt, wir hatten tatsächlich auch in Katar wieder eine Fanbotschaft vor Ort. Wir sind aktiv in diesen ganzen Bereichen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit, auch eben für die Fanprojekte. Dazu gehört eben auch das, worüber wir gleich noch sprechen werden, dass wir einfach diese Arbeit sichtbar machen. Und meine Kernaufgabe ist dieses Handlungsfeld Wissenstransfer. Also da geht es tatsächlich darum, wie schafft es die Wissenschaft in die Praxis der Fanprojektarbeit und genauso andersrum, wie schaffen es die praktischen Erfahrungen, die praktischen Erkenntnisse in die Wissenschaft. Und da bin ich sehr aktiv.
Mhm. Okay, dann lass uns doch mal auf euer Buch schauen. Vielleicht zunächst mal, wie ist denn bei euch die Idee für das Projekt entstanden und vor allen Dingen auch, wie habt ihr drei AutorInnen zusammengefunden?
Tatsächlich ist die Idee für das Buch von Titus Simon gekommen. Also Titus Simon ist langjähriger Begleiter und Berater auch unserer Arbeit als COS. Mhm. Und tatsächlich auch Berater und Begleiter in Form als wissenschaftlicher Partner im Beirat des Fanprojekts Karlsruhe. Das heißt, er kennt Sophia Gerschel aus ihrer Arbeit, die ja Mitarbeiterin ist im Fanprojekt Karlsruhe und seit langem ja auch Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte und die auch ihre Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben hat. Und dann war das, glaube ich, relativ klar, okay, wenn wir so ein Lehrbuch machen und ein Lehrbuch machen, was irgendwie aus der Wissenschaft herauskommt, also diesen Fokus, den Titus Simon dann mitgebracht hat, dass wir eben jemanden aus der Praxis brauchen. Und da war es dann natürlich perfekt, die BAG-Sprecherin, also Sophia Gerschel, dann anzufragen und eben auch mit ihrer Expertise, die sie im Bereich der Wissenschaft zu diesen Themen schon hatte. Und dann genauso die COS als übergeordnete Organisation anzusprechen.
Mhm.
Genau.
Und was würdest du sagen, an wen richtet sich euer Buch primär?
Im allerersten Fall würde man ja denken, dass sich das an Studierende der sozialen Arbeit richtet und oder auch an Lehrende, also Studierende und Lehrende der sozialen Arbeit. Es ist auch genauso aufgebaut, also man kann das Lehrbuch quasi durchziehen in 14 Semesterwochen. Das heißt, ich könnte theoretisch jede Woche ein Kapitel aus diesem Lehrbuch mit Studierenden bearbeiten, wenn ich das möchte.
Mhm.
Das hat ja immer einen bestimmten inhaltlichen Fokus jedes Kapitel. Wir haben tatsächlich auch Lernfragen formuliert, was ich persönlich sehr spannend fand. Und so könnte man das durcharbeiten quasi. Im erweiterten Kreis richtet sich das auch an NetzwerkpartnerInnen, weil es einfach ein super Tool ist, um zu zeigen, hey, die soziale Arbeit mit Fußballfans ist einfach ein Thema, was in der Wissenschaft auch super relevant ist, was in der Ausbildung von Fachkräften super relevant ist. Diese Arbeit ist einfach auf so stabilen, auch theoretischen Fundamenten gebaut und abgesichert, dass sie in so einem renommierten Verlag erscheinen kann, dass es da auch ein Interesse gibt. Und genau, also es richtet sich im Prinzip eine Fußball-Fanarbeit-interessierte Öffentlichkeit.
Mhm. Und was ich total spannend finde, ist, dass ihr direkt im Vorwort auf ein Missverständnis hinweist, nämlich, dass vielfach davon ausgegangen wird, soziale Arbeit mit Fans solle eben vorrangig der Gewaltbereitschaft im Fußball begegnen. Was, glaube ich, also dieses Missverständnis ist was, was sich in vielen Bereichen des Fußballs ja durchzieht, überhaupt so diese, ich sag mal, Überbetonung von Gewalt im Fußballkontext, die teilweise öffentlich stattfindet. Was glaubst du, wie das zustande kommt, dass das in den Fußball so stark reingedacht wird? Nicht zu sagen, es ist überhaupt nicht da, aber eben überhaupt nicht in der Dimension, die da teilweise vermutet wird.
Naja, es hängt ja tatsächlich auch mit der Gründungsgeschichte der Fanprojektarbeit zusammen, dass immer diese Verbindung gesucht wird, dass die Fanprojektarbeit eingerichtet wurde, um mit gewaltbereiten Fans, Hooligans zu arbeiten. Mhm. Und das stimmt teilweise auch, weil es einfach dieser Arbeit bedarf und weil diese Arbeit da war. Aber es ist auch immer eben eine Arbeit gewesen, die sich auf diese jugendkulturellen Zusammenhänge bezieht. Und eigentlich diese originäre Idee der Fanprojektarbeit ist eigentlich, eine jugendkulturelle Arbeit zu leisten. Und es ist tatsächlich ja auch in Hamburg, Löffelholz, ein Forschender in Hamburg, hat diese vier Grundprinzipien der Fanprojektarbeit damals formuliert. Die kommen auch aus der sozialen Arbeit. Es sind jetzt keine besonders speziellen für die Fanprojektarbeit, aber sie sind eben aus der Jugendkulturforschung gegründet. Mhm.
Wie würdest du denn Aufgaben der sozialen Arbeit mit Fans beschreiben, im Unterschied vielleicht zu sozialer Arbeit mit anderen Gruppen? Was kann man da vielleicht abgrenzen?
Ja, die soziale Arbeit mit Fußballfans ist ja schon sehr auf die Lebenswelt, auf die spezifische Lebenswelt von Fußballfans bezogen. Also ich würde sagen, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit ist immer auf die Lebenswelt der Jugendlichen bezogen. Und hier haben wir eben diese Fankultur als sehr, sehr spezifische Lebenswelt und dann auch noch diesen Sozialraumstadion als auch nochmal was Besonderes. Das heißt, das ist schon was, wo auch die Menschen, die in den Fanprojekten arbeiten, die Sozialarbeiterinnen und die Kolleginnen, darauf muss man sich auch einlassen, auf dieses ganze Setting Fußball, diese Lebenswelt, diese besondere Jugendkultur, die ja jetzt schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten Jugendkultur der Ultras ist, die ja auch auf jeden Fall Adressatin für die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Fußballfans sind, dass man in diesen besonderen oder mit diesen besonderen Ausprägungen eben zu tun hat.
Mhm. Und ihr schaut ja im Buch eben auch auf die Entwicklung dieser speziellen sozialen Arbeit. Du hast zu den Anfängen schon ein bisschen was gesagt. Was würdest du denn sagen? Wie hat die sich verändert und vielleicht eben auch im Sinne von der Weiterentwicklung? Was ist da passiert?
Also die Anforderungen an die Arbeit sind auf jeden Fall enorm gestiegen, weil sich auch, also Zuschauerinnenschaft hat sich ja über die letzten 40 Jahre sehr, sehr stark entwickelt. Es gibt ja Wissenschaftlerinnen, die sprechen von so einer Akademisierung der Kurven. Das heißt, diese Arbeit, die vielleicht geprägt war auch von der Arbeit mit Jugendlichen aus der Subkultur der Hools oder auch so Skinhead-Szenen oder Punk oder was ich so eher aus diesem auch teilweise auch diese Verbindung zu Musikkulturen und anderen Szenen, hat sich eben auch mit dem Aufkommen der Jugendkultur der Ultras stark verändert, weil es tatsächlich eben sowas wie eine Akademisierung der Kurven auch lange Jahre gab. Das heißt, diese Form der Selbstorganisation ist in der Zeit auf jeden Fall nochmal gestiegen. Also Ultras sind ja viel stärker organisiert, als es Fangruppen, sage ich mal, vorher in den 90ern waren. Und das ist schon auf jeden Fall auch eine Entwicklung, sich eben einzulassen auf andere Gruppenstrukturen, auf andere Hierarchien und auch auf andere Bedingungen für jugendliche Fans eben innerhalb dieser Szenen. Mhm. Und das würde ich sagen, hat sich schon stark geändert. Dann hat sich natürlich auch diese Zuschauerinnenschaft so in den letzten Jahren entwickelt, dass sie auch vielfältiger geworden ist. Das heißt, wir haben höhere Ansprüche an dieses ganze Thema Antidiskriminierung, Vielfalt, Inklusion. Das heißt, die Aufgabenfelder der Fanprojekte sind sehr, 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 sehr gewachsen und auch die Erwartungshaltung. Das heißt, mittlerweile ist sowas wie politische Bildungsarbeit ist quasi fast sowas auch wie Kern der Arbeit. Also Fanprojekte sind sowas wie wirklich, die machen wirklich Vorzeigeprojekte im Bereich der Erinnerungsarbeit, Gedenkstättenfahrten, sind da sehr, sehr aktiv. Und das ist schon sowas wie ein Aushängeschild auch der sozialen Arbeit mit Fußballfans.
Und trotzdem ist es aber ja total schwierig, gegen die Vorurteile, die da eben bestehen, anzukämpfen. Würdest du sagen, das ist Teil eurer Arbeit? Also du hast es vorhin schon angesprochen, eben auch so dieses Öffentlichmachen von Dingen, die ihr eben tatsächlich tut?
Also Fanprojekte, also zum Auftrag der Fanprojektarbeit gehört auch eine Parteilichkeit. Das heißt, sowas wie eine kritische anwaltschaftliche Beratung und Begleitung der jugendlichen Fußballfans. Dazu gehört natürlich auch immer Reflexion als ganz wichtiger pädagogischer Baustein in der Arbeit, aber natürlich nach außen auch immer Unterstützung in der Vertretung der Interessen der Adressatinnen.
Also was ich auch so in meiner journalistischen Arbeit immer wieder feststelle, ist, dass Leute die Fanprojekte total falsch verorten. Also in der Regel gehen sie davon aus, die sind ein Teil der Vereinsstruktur. Ihr befasst euch ja eben auch mit sowohl der Finanzierung als auch, ihr nennt das eine jugendhilferechtliche Einordnung. Kannst du vielleicht für die HörerInnen, die sich damit noch nicht so auskennen, ein bisschen aufdröseln, wie die Finanzierung funktioniert und vielleicht auch mal so ein bisschen erläutern, warum eben die Unabhängigkeit von den Vereinen, also eben nicht Teil der Vereinsstruktur zu sein, total elementar ist für die Arbeit.
Genau, wir haben ja diese, ich sag mal, doppelte Absicherung der Fanprojektarbeit, einmal durch das nationale Konzept Sport und Sicherheit. In diesem Konzept steht eben die Fanprojektarbeit drin. Da stehen die Aufgaben der Fanprojektarbeit drin. Und da steht auch drin, wer die Fanprojektarbeit wie finanziert. Und die Fanprojektarbeit wird ligenabhängig tatsächlich der Bezugsvereine finanziert. Das heißt, in den ersten zwei Ligen zahlt die DFL, in den Ligen drunter der DFB anteilig und die Kommunen und die Länder. Das heißt, der Fußball übernimmt pro Fanprojekt 50% der Finanzierung und Länder und Kommunen jeweils 25%. Und das ist natürlich eine gute Grundlage, um diese Arbeit abzusichern. Und das ist eben auch ein politisches Statement, dass diese Arbeit da eben so festgeschrieben ist und auch, dass der Fußball da Verantwortung übernimmt, diese Arbeit zu finanzieren. Die Arbeit ist andererseits auch im Sozialgesetzbuch 8, in Paragraph 11 und 13 Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit eben quasi gesetzlich auch gerahmt.
Und trotzdem gibt es ja um die Finanzierung immer wieder auch Diskussionen, ne? Ist das ich meine, es ist vielleicht eine komische Frage, weil du natürlich als eine, die in dem Bereich arbeitet, wünschst dir sicherlich, dass es diese Diskussion nicht gibt, aber kannst du es nachvollziehen? Also verstehst du, wo das herkommt?
Ja, ich glaube, dass die soziale Arbeit an sich immer um Gelder kämpfen muss, weil das einfach ja leider so ist, dass diese Arbeit jetzt schwierig in Zahlen zu beziffern ist und schwierig auch deren Erfolge, sag ich mal, nachzuweisen sind, obwohl ich glaube, man das sehr gut nachzeichnen kann. Aber es gibt da halt im Sozialen halt immer Schwierigkeiten. Und ich denke, dass einmal eine auskömmliche Finanzierung der Fanprojekte gewährleistet sein muss und sein sollte, weil es einfach, also ungebrochen, trotz aller Entfremdung vom Fußball, ungebrochen ist dieser Zuspruch von Jugendlichen zum Fußball und zur Fankultur.
Würdest du sagen, dass, ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie Zahlen hast, aber würde mich mal interessieren, so aus deiner Erfahrung, dass die Jugendlichen vielleicht sogar eher zurückgekehrt sind nach Corona? Es gab ja immer so die große Frage, ne, wie wird das überhaupt wieder angenommen? Die Ultragruppierungen haben schon ja auch eine sehr große Verantwortung übernommen in Phasen der Pandemie, was auch den Umgang mit ihrem Fußball eben angeht. Aber sind die Jugendlichen eher wieder dann doch zurückgekommen, weil es ihnen vielleicht besonders gefehlt hat?
Ich glaube, ich kann das gar nicht so allgemein sagen, aber was ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, würde ich sagen schon. Also es gab vielleicht Menschen, die ausgestiegen sind, aber die vielleicht eh qua Alter oder was auch immer so eine Exit-Strategie gebraucht haben. Und da sind auf jeden Fall genug Jugendliche nachgerutscht, sag ich mal.
Mhm. Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Ihr habt als Thema auch Fanprojektarbeit und Geschlechterverhältnisse. Einerseits ist Fußball ja nach wie vor in vielen Bereichen sehr männlich dominiert. Andererseits, du hast es vorhin schon gesagt, hat sich die Zusammensetzung von Fanszenen eben auch total entwickelt und ich sag mal erweitert. Was würdest du denn sagen, was sind Herausforderungen, die ihr vielleicht auch rausgearbeitet habt, die in diesem Bereich auf die Fanprojekte neu zukommen oder mit denen sie eben aktuell zu tun haben?
Ja, ich glaube schon, dass das ganze Thema, dieses ganz große Themenfeld Diversität, aber auch eben also damit zusammenhängt Inklusion, also barrierefreie Teilhabe für alle Menschen, dass das was ist, was auf die Fanprojekte zukommt. Und das ist einerseits der Realität einfach geschuldet und andererseits ist es auch Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema und eine sehr große Erweiterung, wenn man denkt oder weiß, dass sich im Moment das schon auch noch sehr auf jugendliche, männliche Fans fokussiert, weil die einfach de facto in der Mehrheit sind.
Mhm. Und wie ist das bei den Mitarbeitenden im Fanprojekt?
Ja, wir als KOS sind ja sehr für eine paritätische Besetzung. Und ich würde sogar noch weitergehen. Also ich wäre einfach tatsächlich für eine, also wenn wir von der Binarität der Geschlechter abweichen würden, einfach für eine ganz diverse Besetzung der Fanprojekte und sozusagen auch der Mitarbeitenden. Und es ist aber de facto so, dass sich das eben auch in der Fanprojektarbeit abbildet, dass es eben also zahlenmäßig männliche Adressatinnen gibt. Und dass im Umkehrschluss zu der sozialen Arbeit sonst tatsächlich so ist, dass mehr Männer als Frauen in den Fanprojekten arbeiten.
Glaubst du, dass es, also du hast ja angesprochen, dass eben Fußballfans weiterhin in einer Vielzahl, wenn sie zu euch kommen, die Jugendlichen männlich sind. Die weiblichen Fanprojektmitarbeiter, haben die eine größere Herausforderung, sich quasi durchzusetzen und anerkannt zu werden? Oder seid ihr qua eurer Aufgaben da gleichwertig akzeptiert?
Ich würde sagen, das ist natürlich einerseits standortspezifisch, liegt vielleicht auch an der Progressivität der Fanszene und an der Erfahrung mit Kolleginnen vor Ort. Aber tendenziell würde ich auf jeden Fall sagen, dass die weiblichen Kollegen das schwerer haben, weil einfach diese Fanszene so männlich dominiert sind und auch männliches Gemacker, Machtstrukturen und solche Sachen einfach de facto eine große Rolle spielen in den Fanszenen. Und sich da als Frau zu behaupten, als Fanprojektmitarbeiterin, hängt schon auch sehr davon ab, wie diese Fanszenen auf weibliche Kolleginnen blicken.
Jetzt würde ich ja, wenn ich von draußen aufschaue, umgekehrt aber erwarten, wenn man sich dann entsprechend den Respekt erarbeitet hat, kann man wahrscheinlich ganz viel einbringen, was dann wiederum für die Fans vielleicht hilfreich ist, oder? Also gerade dann auch, wenn die wieder rausgehen in der Fanszene, die sich verändert.
Also wir haben einige Kolleginnen, die schon wirklich auch über Jahre, Jahrzehnte in der Fanprojektarbeit sehr, sehr erfolgreich arbeiten. Wir haben auch viele junge Kolleginnen, die in das Feld reingehen, die großen Spaß daran haben, da zu arbeiten, die gewertschätzt werden, wo das wirklich gut klappt. Aber es gibt, also so wie es überall ist, eben auch ja, Ablehnung. Aber es gibt sehr, 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 sehr gute Strukturen der Fanprojektmitarbeitenden. Also die sind auch untereinander vernetzt. Die tauschen sich aus, gerade zu diesen ja, besonderen Herausforderungen zur Arbeit, vor allem mit männlichen, jugendlichen Fans. Und es gibt einfach auch so coole Netzwerke, die daraus entstanden sind. Also die Fanprojektkolleginnen arbeiten ja auch mit in diesem Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, haben das ja auch teilweise mitgegründet. Es gibt Menschen in diesem Netzwerk wie Antje Hagel, die Gründerin von FINN, Netzwerk Frauen im Fußball ist. Also es gibt schon auch eine krasse, coole, ja, so ein Bewusstsein für feministische Ansätze für die Vernetzung von Frauen in der Fanprojektarbeit.
Wobei aber ja die Fanprojekte zurzeit ausschließlich im Fußball der Männer angesiedelt sind, richtig?
Mhm. Das ist manchmal.
Was?
Das ist manchmal so ein bisschen meine Schere im Kopf. Ich mache diese Arbeit total gerne. Und dann ärgere ich mich manchmal, dass ich sie nur für den Männerfußball machen kann.
Aber siehst du denn ein Wachstumspotenzial, dass sich das verändert? Ich meine, der Fokus auf den Fußball der Frauen hat sich in den letzten Jahren ja schon sehr stark verändert und auch intensiviert. Glaubst du, das wird das nach sich ziehen?
Also es gibt ja gerade Bestrebungen rund um das Pokalfinale jetzt, auch also organisierte Fans, die im Fußball der Frauen unterwegs sind, die zu vernetzen. Mhm. Und da passiert gerade eine Menge und es gab auch oder gibt auch Ideen, die Fans des Nationalteams jetzt auch zu unterstützen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass diese Arbeit mit Fans, so wie sie in den letzten Jahren in den Fokus gerückt wurde, was du ja auch angedeutet hast, dass es immer erst eine Aufmerksamkeit dafür gibt, wenn es sich um dieses Thema Gewalt dreht. Und das, würde ich sagen, aktuell ist es kein Thema in dem Kontext, was ja an sich positiv ist. Aber ich würde sagen, die Arbeit brauchst halt nicht erst oder brauchst nicht nur, wenn es Gewalt rund um den Fußball gibt.
Nee, das wäre ganz schön, wenn man sich davon mal lösen könnte. Muss man vielleicht dazu sagen, das Pokalfinale bei den Frauen im DFB-Pokal liegt dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung schon in der Vergangenheit. Dann können wir vielleicht sogar in den Shownotes schon ein bisschen was zu diesem Netzwerktreffen verlinken. Du hast gerade angesprochen, der Blick geht da eben oft auf die Arbeit rund um das Themenfeld Gewalt tatsächlich und auch darauf schaut ihr im Buch ganz intensiv, ist ja aber ein großer Teil des Selbstverständnisses der Fanprojekte eben der Bereich Prävention. Kannst du ein bisschen was zu der präventiven Arbeit erzählen?
Ja, die präventive Arbeit ist ja eher sowas wie eine pädagogische, reflexive Arbeit. Also Prävention heißt nicht, wir verhindern etwas, sondern Prävention heißt, also verhindern wäre ja natürlich im besten Fall, aber Prävention heißt eher, wir reflektieren miteinander. Mhm. Und wir sprechen über Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, wir machen so klassische pädagogische Arbeit miteinander. Aber Prävention heißt natürlich auch sowas wie Antidiskriminierungsarbeit. Wir machen uns stark gegen sexualisierte Gewalt. Wir schaffen Awareness-Strukturen. Also das sind ja auch alles Bereiche von Prävention.
Mhm. Und einen weiteren Punkt, den du angesprochen hast, ist das Thema Erinnerungsarbeit. Was würdest du sagen, wie haben Fanprojekte und Erinnerungsarbeit so intensiv zusammengefunden? Weil das ist ja schon auffällig, was für einen Raum das mittlerweile einnimmt. Und das ist ja was total Wichtiges und Gutes, dass das eben so passiert ist.
Wenn du mich jetzt nach den historischen Wurzeln fragst, wie das entstanden ist, habe ich tatsächlich keine Ahnung. ich weiß nur, dass es sehr, sehr, sehr erfolgreich ist und dass es mittlerweile auch ein bundesweites Netzwerk gibt, was sich mit dem Thema befasst, also was wirklich konkret die Gedenkstätten zusammenbringt, die Fanprojektarbeit, aber auch zusammen mit Faninitiativen denkt, die sich dem Thema Erinnerungsarbeit rund um die Vereine, rund um die Fanszenen irgendwie verschrieben haben, dass es da mittlerweile Strukturen einfach gibt und dass das auch selbst die Gedenkstätten sehr, sehr wertschätzen, dass diese Arbeit dort geleistet wird. Also das wächst einfach sehr intensiv.
Genau, also es gibt einen Punkt, den ich da total interessant finde und zwar ist es ja schon so, dass man das mitbekommt, dass es teilweise eben schwierig wird, junge Menschen für dieses Thema überhaupt zu interessieren und dann eben auch dazu zu bringen, an solchen Gedenkstättenfahrten und so teilzunehmen. Gleichzeitig hat man, finde ich, wenn man draufschaut, so gesellschaftspolitisch ganz klar das Gefühl, es wäre gut, je mehr Jugendliche oder überhaupt also Menschen, gerade auch hier in diesem Land, diese Fahrten eben unternehmen und sich da weiterbilden. Hast du eine Vermutung, warum das im Fußball so gut funktioniert? Also die Jugendlichen wirklich dazu zu animieren, zu sagen, okay, ich mache das, ich fahre da jetzt eben beispielsweise bei so einer Fahrt mit und schaue mir mal an, was da eigentlich in so einem KZ passiert ist?
Es funktioniert einerseits so gut, weil wir den Fußball und auch Menschen aus dem Fußball als Akteurinnen, als handelnde Akteurinnen, als möglicherweise Täterinnen, Opfer in dieser Zeit eben in den Fokus nehmen können. Das heißt, ich habe direkt eine Verbindung über den Verein, über Menschen zu diesem Thema. Das heißt, es gibt ja relativ viele Fanprojekte, Vereine, Standorte, Fußballmuseen, die das eben anhand des Vereins oder auch der Biografie von Spielerinnen eben aufarbeiten. Das heißt, ich habe direkt Bezugspunkte, Identifikationspunkte zu dem Thema. Mhm. Ein Fanprojekt, die bieten ja oft auch Fahrten an für Jugendliche unter 18 und kombinieren dann beispielsweise eine Spieltagsfahrt mit jugendlichen Fans zum Auswärtsspiel des Vereins, eben mit einer Gedenkstättenfahrt, dass sie dann vor Ort eben mit den jugendlichen Fans das kombinieren, dass es quasi einmal dieses positive Erleben der Gemeinschaft unter dem Fußball gibt, aber andererseits eben dieses gemeinsame Erleben von Erinnerungsarbeit in einem ja geschützten Rahmen, eben auch mit dem Fanprojekt, mit anderen Jugendlichen, das macht schon viel aus.
Mhm. Du hast das vorhin schon mal angesprochen, dass nicht nur im Fußball, sondern prinzipielle Schwierigkeit von sozialer Arbeit, gerade eben auch mit Jugendlichen ist, dass sich Erfolge natürlich schwer nachweisen lassen. Oft ist es ja bei solchen Bereichen so, man kann dann immer, wenn sie wegfallen, sehen, was plötzlich nicht mehr funktioniert und dann quasi in die Vergangenheit gerichtet zeigen, was es geholfen hat. Würdest du sagen, das Buch, das ihr drei geschrieben habt, ist auch so ein bisschen eine Dokumentation dessen, was diese Arbeit bewegt?
Genau, auf jeden Fall. Also auf dieser, dass man einfach die Entwicklung der Arbeit nachzeichnen kann, dass man sehen kann, welche Schwerpunkte die Arbeit hat, mit welchen Rahmenbedingungen sich diese Arbeit auseinandersetzt. Aber genauso könnten es im Prinzip auch so Selbstorganisationen von Fans sein. Das heißt, wenn ich mir die Entwicklung der Fanorganisationen in Deutschland anschaue, wenn ich mir Selbstorganisationen in den lokalen Fanszenen anschaue, insbesondere eben auch Kampagnen für einen besseren Fußball, dann können das auch Erfolge der Fanprojektarbeit sein, aber die sind natürlich ja nicht belegbar.
Mhm. Und was würdest du denn sagen in der Arbeit an dem Buch? Ist euch vielleicht noch mal mehr darüber klar geworden, warum diese soziale Arbeit mit Jugendlichen im Fußball vielleicht besonders gut funktioniert? Funktioniert sie da überhaupt besonders gut?
Also ich würde sagen, sie funktioniert dort besonders gut, weil ich sie selber auch erfahren habe. Mhm. das heißt, ich bin auch im HSV-Projekt, Fanprojekt tatsächlich, wurde angesprochen, war Adressatin, konnte dort auch ein Projekt machen. Also wir hatten dann ein Projekt Fans beobachten Polizei. Das heißt, wir haben uns mit dem, als Fußballfans, mit dem Handeln von Polizei rund um Heim- und Auswärtsspiele auseinandergesetzt und haben das quasi auch mit den Fanprojektmitarbeitern reflektiert. Und das war also für mich persönlich eine total gute Erfahrung, auch total gut zu wissen, auch bei diesen ganzen Auswärtsspielen, die ich gemacht habe, dass dort auch immer Personen sind, die ansprechbar sind für mich und meine Bedürfnisse. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ich habe es selber erfahren und schätze diese Arbeit sehr. Und ich glaube auch in dieser Auseinandersetzung, also wir haben uns ja nicht nur schriftlich ausgetauscht, sondern haben auch immer wieder über die Inhalte gesprochen und einfach dieses Bewusstsein, diese Begeisterung für die soziale Arbeit mit Fußballfans ist auf jeden Fall nochmal, ich weiß gar nicht, hat sich vielleicht nochmal potenziert auf jeden Fall, ja.
Und gleichzeitig jetzt, wo du eben nicht mehr ins Fanprojekt kommst, um die Arbeit in Anspruch zu nehmen, sondern wo du eben über die COS in die Fanprojekte rein arbeitest, was würdest du sagen, sind umgekehrt die besonderen Herausforderungen für die Arbeit in diesem Bereich?
Also einmal das öffentliche Interesse ist ja sehr, sehr groß. Mhm. Insbesondere eben, wenn es was zu berichten gibt in Augen der Miet, das ist einfach ein Riesenthema, dass das natürlich bei uns landet und dass dieser Druck eben auch bei den Fanprojektmitarbeitenden landet, der dann eben auch teilweise durchgereicht wird. Es ist aktuell ja auch so, dass wir mit diesem Thema Zeugnisverweigerungsrecht mal wieder konfrontiert sind, ja. Eben auch die Kollegin in Karlsruhe betrifft. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns seit über 10 Jahren beschäftigen, was ja auch ein Schutz der sozialen Arbeit und aber auch den Schutz des Netzwerks im Fußball nach sich ziehen würde, wenn Sozialarbeiterinnen im Fußball und auch Sozialarbeiterinnen im Gesamten ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommen. Also diese ganz großen bundespolitischen Themen sind einfach bei uns auf der Agenda und die müssen wir laufend bearbeiten.
Muss man vielleicht für die HörerInnen, die sich mit dem Thema bisher noch nicht befasst haben, dazu sagen, es gibt eben in bestimmten Bereichen, also beispielsweise in der Arbeit mit Drogenabhängigen oder auch im Bereich rund um Kirche, Pfarrer und so weiter, gibt es eben Personen, die durch ihre Aufgaben ein Zeugnisverweigerungsrecht eben haben, damit es überhaupt möglich ist, diese notwendigen Vertrauensverhältnisse mit, Klientinnen, wobei der Begriff natürlich nicht überall passt, aber so als Sammelbegriff aufzubauen. Und in der sozialen Arbeit gibt es das eben nicht, aber es gibt sehr viele Bemühungen aus der sozialen Arbeit heraus und auch aus Teilen der Politik, da eben ein Zeugnisverweigerungsrecht zu bekommen. Würdest du sagen, die Geschichte, die da gerade passieren, also rund um FanprojektmitarbeiterInnen, die eben einbestellt werden, staatsanwaltschaftlich, um Aussagen zu machen, ist schon eine Gefahr für das Vertrauensverhältnis mit den Jugendlichen, oder?
Genau, also wir haben es hier mit einem besonderen Fall zu tun. Das heißt, es ist die Fanprojektkolleginnen wurden vorgeladen im Zusammenhang mit einem Aufarbeitungsgespräch mit Fans, mit Geschädigten und aber auch Schädigenden im Rahmen eines pädagogischen Beratungsgesprächs im Fanprojekt. Und wenn ich als jugendlicher Fan oder als Fan überhaupt davon ausgehen kann, dass dieser Rahmen nicht geschützt wird, indem ich mich den Fanprojektmitarbeitenden anvertraue eben auch, das ist natürlich für diese Beziehungsarbeiten für das Vertrauensverhältnis richtig schädigend. Und das sieht man auch in Karlsruhe einfach, dass sich die Fans auch von der Institution Fanprojekt distanzieren. Das müssen sie nach ihrem Grundverständnis auch. Und das muss man einfach auch nach diesem Grundverständnis der Arbeit auch, dass sie sich aber andererseits natürlich auch solidarisieren mit den Kolleginnen vor Ort, weil sie einfach die menschlich auch schätzen und deren Arbeit schätzen. Aber es ist ganz, ganz schwer für die soziale Arbeit mit Fußballfans.
Man hat teilweise schon fast so ein bisschen das Gefühl, dass die Arbeit da torpediert wird, durchaus wissentlich, oder? Findest du, es würde zu weit gehen, da so drauf zu schauen?
Ich glaube, das kann ich so konkret nicht, also könnte ich nicht so formulieren, aber was wir natürlich sehen und was, also dieses ganze Thema Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit ist ja ein Thema oder ist eine Kampagne, die aus der Fanprojektarbeit kommt und die seit mittlerweile über 10 Jahren dort getragen wird und auch politisch bearbeitet wird, weil einfach die Anzahl an Vorladungen sich im Kontext der Fanprojektarbeit in den letzten Jahren gehäuft haben. Und es gibt auch Standorte eben, in denen mehrfach vorgeladen wurde. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wenn doch einmal klar wird, dass ein Fanprojekt nicht aussagt, wieso, oder eine Kollegin aus einem Fanprojekt, warum lädt man dann mehrmals vor?
Vielleicht abschließend nochmal aufs Buch zurückgeschaut. Was würdest du sagen, in der Arbeit an dem Buch und auch in dem Austausch mit der Kollegin und dem Kollegen, was hast du für dich mitgenommen für die weitere Arbeit?
Also im Austausch mit der Kollegin vor allen Dingen dieses Zupackende und Motivierende, also wie wir einfach diese Herausforderungen der sozialen Arbeit einfach annehmen und uns da auch nicht, ich sage jetzt mal, die Butter vom Brot nehmen lassen, dass wir da wirklich fokussiert nach vorne schauen und sagen, hey, das sind Herausforderungen für die Zukunft, aber die sind leistbar. Und dass auch einfach das, was wir jetzt in dem Lehrbuch bearbeitet haben, dass das nichts ist, was jetzt irgendwie so ein verstaubtes Buch dann ist, was irgendwie rumfliegt, sondern dass, was hat Sophia gesagt, auch ein Lehrbuch kann gelesen werden. Also dass wir dieses Lehrbuch unbedingt wieder in die Praxis bringen wollen. Das heißt, wir wollen in nächster Zeit auch eben nochmal wieder in den Austausch mit den Kolleginnen zu diesem Lehrbuch gehen. Wir wollen quasi so eine Lesereise anbieten und da wirklich konkret auch nochmal irgendwie zu bestimmten Kapiteln, zu bestimmten Themen ins Gespräch kommen, weil einfach diese Arbeit, das ist Lehrbuch, ist ja jetzt schon veraltet. wenn ich das so sagen kann. Also weil sich die Arbeit einfach so krass weiterentwickelt und das ganze Feld sich ständig entwickelt. Und so wollen wir damit auch umgehen.
Sehr schön. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für die Geduld, über heute technische Unwägbarkeiten hinweg diese Sendung mit mir zu machen. Es waren ganz, ganz spannende Einblicke. Herzlichen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank, Mara. Ich habe mich total gefreut, jetzt nochmal irgendwie über das Lehrbuch ins Gespräch zu kommen, über die Arbeit, weil genau so wie es ist, ein Lehrbuch liegt sonst so rum und jetzt konnte ich das nochmal in die Hand nehmen. Und einfach reinschauen und denken, so ja, das ist eine coole Grundlage und es ist cool, damit die Arbeit einfach noch weiterzuentwickeln. Dankeschön.
Sehr schön. Und wie und wo man an das Lehrbuch auch rankommt, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ich danke an dieser Stelle einmal, könnte ich eigentlich in jeder Sendung machen und jetzt in Sendung 58 tue ich es endlich mal, der wunderbaren Florentina, die immer alles das, was ich ihr so anliefere, akustisch formvollendet zusammenführt im Schnitt. Vielen, vielen lieben Dank dafür und ein großes Dankeschön an unsere ZuhörerInnen da draußen. Ich freue mich sehr über eure Begleitung dieses Podcasts, über eure Post. Ihr könnt mir wie immer schreiben an wortpiratin@marapfeiffer.de, wen ihr hier gerne mal hören wollt, wenn ihr Lob oder Kritik loswerden möchtet. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder ihm eine kleine Rezension hinterlasst. Ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Bis in 2 Wochen. Ciao.